Wir hatten uns unterhalten über das Thema Verstetigung. Nochmal kurz die Fragen, welche Ansätze zur Verstetigung gibt es, Erfolgskriterien und letztendlich auch die Frage, welche Geschäftsmodelle. Zu den Fragen der Verstetigung haben wir zunächst uns nochmal darüber geeinigt, was muss denn eigentlich verstetigt werden? Und da haben wir die Fragen von Hardware, wir haben Software, auch das Thema Datenhaltung als solches spielt eine Rolle und natürlich auch Organisationsstrukturen müssen geschaffen werden und verstetigt werden. Last but not least, diese Projekte bewegen sich ja wie die Wissenschaft voran, also auch das Thema Weiterentwicklung spielt eine wichtige Rolle, wie auch Verzahnung mit anderen Communities. Das ist ja auf der virtuellen Forschungsebene der Ausdruck auch von Interdisziplinarität. Wie kann man das umsetzen? Wie kann man diese Verstetigung leisten? Eine Möglichkeit natürlich, man macht einen Spin-off, eine kleine Firma. Das ist ja etwas, was dann maximale Flexibilität garantiert. Aber wir wissen auch, das ist mit einem erheblichen Risiko verbunden. Und wenn Key-Leute dann weg sind, ist unter Umständen so eine Firma gleich ziemlich handlungsunfähig. Eine Alternative, Kooperationen von existierenden Infrastrukturanbietern, also konkret die Bibliotheken, Medienzentren, Bibliotheken. Wurden vorher in dem Vortrag schon mal als Memory Institutions auch benannt, also in gewisser Weise eher das institutionelle Gedächtnis der Universität mit vorantreibend. Die haben auch in Teilen, das kam auch in den Projekten ja zum Ausdruck, durchaus das Know-how, um das sich mit einzubringen und sind im Normalfall kontinuierlicher gefördert, aber ob sie ausreichend gefördert sind, das steht auch auf einem anderen Blatt Papier. Unabhängig davon gab es schon einen gewissen Konsensus, dass also eine Verrechnung auf Nutzungsbasis, dass man nur die nicht herumkommt als Finanzierungsmodell. Denn auch wenn Infrastrukturanbieter welcher Art diesen Service leisten, muss das Geld irgendwo herkommen, um das zu finanzieren. Aber da ist dann die Frage, was ist das Nutzungsmodell? Was kann man bepreisen? Da gab es keine einfache Antwort drauf. Das hängt von den Geschäftsprozessen ab, die damit abgebildet werden. Aber man braucht dieses Nutzungsmodell, denn aus dem Nutzungsmodell tut sich dann eine mögliche Kostenbasis ableiten. Und als Beispiel wurde genannt, wie es funktionieren könnte, wenn man genügend Nutzer hat, eben das Prometheus-Projekt, das vom BMBF angeleiert wurde und sich jetzt letztendlich als gemeinnütziger Verein etabliert hat. Ein Punkt noch bei dem Punkt Verrechnung. War auch die Frage, wer kann wem Rechnungen stellen. Nun ist es ja mittlerweile so, dass Universitäten durchaus auch anfangen, sich gegenseitig Dienstleistungen anzubieten, auch gegen Geld. Zum Beispiel im ZKI, dem Kreis der Universitätsrechenzentren, ist das Thema Kooperation und durchaus auch Kooperation vor dem Hintergrund von Dienstespezialisierung ein Thema, das im Moment mit Interesse diskutiert wird. Und das spielt hier auch mit rein. Für die Verstetigung, das wurde heute auch vorgenannt, glaube ich, ist die Homogenisierung von wissenschaftlichen Prozessen ganz wichtig. Wenn jede Community anfängt, alles irgendwie anders zu machen, ist das komplett fragmentiert. Und es wurden jetzt zwar Beispiele genannt auf der europäischen und der deutschen Ebene, inwieweit die Homogenisierung hilfreich sein kann. Ob das immer Druck braucht, wissen wir nicht. Aber ich denke, es muss sichergestellt werden, dass diese Forschungsumgebungen auch über Community-Grenzen hinaus bekannt gemacht werden. Und das, was jetzt gerade vor mir die Vorrednerin gesagt hat mit dem Carpet-Projekt, ist so ein Ansatz. Ja, dass jemand mal gucken kann, was gibt es denn sonst noch. Denn wir wissen auch aus dem kommerziellen Umfeld, gerade im Web2-Bereich, da werden Stücke von Software entwickelt und die werden dann auf einmal von irgendeiner Community, ich sag mal, gekapert und dann ist es ein Erfolg. Ja, also das ist oft der Fall, dass das Software für einen Zweck entwickelt wird und manchmal dann von anderen Leuten in einer anderen Richtung genutzt wird und auf die Art und Weise lebt. Das denken wir jetzt auch. Ganz wichtig. Und unten haben wir nochmal, Entschuldigung, die Nutzungsbasis und Nutzungsmodell, das hatten wir schon. Erfolgskriterien. Wie kriegt man jemand dazu, dass er für irgendetwas bezahlt? Keine leichte Aufgabe. Ja, ist so, ja. Und gerade in der Wissenschaft, wo wir doch noch, glaube ich, daran gewohnt sind, auf finanzierte Infrastrukturen zurückzugreifen und das durchaus auch Sinn macht, ja, in vieler Hinsicht, ist dann die Frage, was ist der Mehrwert? Wie kann man den Mehrwert artikulieren und insbesondere auch, wenn wir mit den virtuellen Forschungsumgebungen nur die alte Forschung irgendwie anders machen, dann kommen wir nicht wirklich weiter. Also die Frage auch, inwieweit virtuelle Forschungsumgebungen neue Arten der Forschung ermöglichen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man das auch artikuliert. Dann wurde auch noch genannt, eine der Erfolgskriterien ist, dass sich eben Infrastrukturprovider und auch Fachwissenschaftler gegenseitig treffen. Das wurde in einem der Vorträge, glaube ich, treffend charakterisiert mit, wir machen nicht etwas für die Wissenschaftler, sondern wir machen etwas mit den Wissenschaftlern. Ja, das ist dieses Meeting in the Middle, wurde es von einem der Diskussionsteilnehmer genannt, dass man sich da wirklich in der Mitte trifft und gegenseitig voneinander lernt, denke ich, ganz wichtig hier auch. Dann andere Erfolgskriterien banalerer Art, Anzahl der Nutzer. Stellt sich natürlich die Frage, wenn wir Anzahl der Nutzer steht im Normalfall in Bezug zur Größe der Community. Wann ist das ein Erfolg? Wann ist das auch ökonomisch überhaupt tragbar? Ja, wenn eine ganz kleine Community, wenn da jeder drin ist, sind trotzdem relativ wenige Leute, die finanziell beitragen können. Und auch die Frage dann der Nutzungstiefe. Gucke ich nur mal auf so ein Portal drauf, und dann wäre das die Arbeitsumgebung, in der ich am Tag 2 Stunden verbringe. Um die Durchdringung, die man in den Communities braucht, glaube ich, zu verstärken, ist auch das Thema Governance nicht unwichtig. Nämlich nur, wenn Wissenschaftler sich auch wirklich dieser Forschungscommunities standardmäßig bedienen, das haben wir genannt, also die Akzeptanz in den Gräben der Wissenschaft, dann kommt da auch die kritische Masse zustande, um das wirklich langfristig voranzutreiben. Und da spielt auch die Einbeziehung in die Ausbildung von Wissenschaftlern eine ganz, ganz große Rolle. Und dass wir wissen, dass das Organisationen verändert. Also ich kann zum Beispiel mit Sicherheit sagen, dass wenn wir jetzt in Aachen unser E-Learning-Portal abschalten, ja, dann gibt es Krieg. Dann erklären die uns für verrückt, die Studenten. Ja? Und also wenn ich denen jetzt sage, kein E-Learning-Portal, stattdessen guckt man wieder auf die ganzen Webseiten von den Lehrstühlen, würden die sagen, hoppla. Ja, also da hat sich das Arbeiten verändert, nachhaltig. Und das ist wichtig, das hier in dem Kontext auch voranzutreiben. Dann auch ein Erfolgskriterium, inwieweit sind Programmkomponenten, die man entwickelt, in anderen Virtual Research Environments hilfreich. Ja? Also vielleicht auch als Teil von Referenzplattformen. Ist, glaube ich, auch ganz klar ein Erfolgskriterium. Und auch, inwieweit wird eine virtuelle Forschungsumgebung auch von anderen referenziert. Also ich salopp gesagt, denn wer linkt mich, wer zeigt auf mich, inwieweit bin ich in dieser Community-Vernetzung mit drin. Denn immer wichtig, wir müssen in der Disziplinarität, die wir immer predigen, auch auf dieser Ebene leben. Gut, und in dem Kontext auch so ein bisschen als Anregung in Bezug auf das Thema Design, ganz wichtig, man muss sich vorher überlegen, was es denn schon an zur Verfügung stehender Infrastruktur gibt. Zum Beispiel das Thema Langzeitarchivierung wird im Moment ja in anderen Kontext sehr mit Nachdruck diskutiert und es werden auch Lösungen entwickelt. Wenn jetzt jemand anfängt, seine eigene Langzeitarchivierungskomponente zu entwickeln im Kontext einer VRE, ist das keine gute Idee, nur als triviales Beispiel. Also auch hier so das Thema, ich denke, ist auch notwendig, das im Auge zu behalten. Geschäftsmodelle. Wo kommt das Geld her? Die eine Möglichkeit ist, die Wissenschaftler bezahlen selbst, zum Beispiel indem sie einen Teil ihrer Programmpauschalen dafür nutzen. Eine Möglichkeit. Dann obliegt es der Verantwortung eines Wissenschaftlers zu entscheiden, ich unterstütze diese Community oder ich unterstütze die langfristige Forschungsdatenbetreuung oder nicht. Man könnte es aber auch anders sehen, nämlich wenn die Hochschulleitung versteht, dass Forschungsdatenmanagement wirklich ein infrastruktureller Kernprozess einer Hochschule ist. Ja? Als Kernprozess einer Hochschule ist es Leitungsaufgabe, so wie Lehre und Forschung. Da kümmert sich ein Rektorat und ein Präsidium drum. Ja? Dann sieht die Welt wieder etwas anders aus. Unter Umständen sammelt die dann auch bei den Wissenschaftlern ein, aber wir haben eine ganz andere Art von Kontinuität. Und wenn man sich vor Augen hält, dass die DFG die Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis ja auch in den Vordergrund stellt, die insbesondere bedeuten, dass wir für 10 Jahre die Zugänglichkeit gewährleisten, könnte man sich so eine institutionelle Strategie gut vorstellen. Aus meiner Sicht ist sie wirklich notwendig. Und ganz klar Fundraising und Werbung. Marketing ist auch wichtig. Sollten wir keine Angst haben als Wissenschaftler, sorgt dafür, dass die Nutzung verstärkt wird. Auch ganz wichtig, über den Tellerrand schauen. Also die Verzahnung in Anführungszeichen mit Google, die Anschlussfähigkeit an Internetstandards, das eröffnet eine ganz andere Art der Skalierung. Es kann die Kosten senken, es kann andere Arten von Funktionalitäten reinbringen. Wie kann man auch die Kosten sozusagen drücken? Möglicherweise, indem man Open Source und bezahlte Services als Geschäftsmodell nimmt. Aber Caveat, Open Source ist nicht umsonst. Auch die muss entwickelt und gewartet werden. Und man muss Vehikel haben, die Kontinuität der Entwicklung sicherzustellen. Und ganz generell muss man immer bereit sein, zu gucken, was passt am besten, um eine bestimmte Aufgabe zu lösen. Gegebenenfalls auch Kompromisse eingehen und offiziell auch mal etwas Kommerzielles kaufen. Das geht jetzt schon ein bisschen in Entwicklung. Wir wussten nicht, ob das in Geschäftsmodelle reinpasst, aber glaube ich, erschien uns wichtig, das mal zu erwähnen. Und dann hat Herr Thaler am Ende gesagt, der Test des Geschäftsmodells am Ende ist es, wenn man außerhalb von Förderprogrammen überlebt. Ja? Also, wenn das Geld abgedreht wird, wie geht es dann weiter? Und das Problem ist natürlich, das weiß man nicht, bevor man das nicht tut. Und eigentlich wollen wir im Vorfeld die Strukturen schaffen, sodass wir eben genau das, dass wir das vermeiden können. Aber ich glaube, das war doch eine wichtige Anregung, das nochmal im Hintergrund zu erwähnen. Und an der Stelle möchte ich auch den Kollegen und Kolleginnen, die da mitgearbeitet haben, nochmal ganz herzlich danken. Ja.